Am 16. Juni 1953, er hat ein paar Besorgungen in der Stadt zu erledigen, bemerkt er die Gruppen von Menschen, die sich zusammenklumpen an den Straßenecken im Zentrum. Er gesellt sich hinzu, spürt den unverhohlenen Unmut, die neuen scharfen Töne und wie sich das aufstachelt gegenseitig. Viel gibt es da nicht mehr an Hemmungen, stellt er fest. Das Wort Demonstration fällt und Stalinallee. Der oder jener spricht noch von Normen. Normen, weiß er, muss man erhöhen, wenn man die Produktion steigern, die man steigern muss, wenn man besser zu leben gedenkt. Aber der Streit darum erscheint bereits ohne Belang. Es geht schon nicht mehr um Einzelnes, um Butterpreis, Lebensmittelkarten, Versorgungsmängel. Es geht um die Regierung, die wirklich und wahrhaftig ihre Fehler bekannt hat. Und um den Spitzbart, der aber nun weg müsse. Um Ulbricht also, das reine Sakrileg und nirgends ein Zeichen von Polizei, die doch sonst so auffällig präsent ist. Trotz all dem, schwer verständlich im Rückblick, ängstigen ihn seine Beobachtungen noch nicht zu sehr. Gerade die Zurückhaltung der Polizei lässt ihn glauben, dass hinter den Kulissen ein strategischer Geist wirkt, die Weisheit der Partei. Man ist sich seiner Macht sicher. Sollen die Leute ihrem Ärger Luft machen? Längst sind ja schon die neuen Maßnahmen getroffen zur allgemeinen Beruhigung, gewisse Härten gemildert, gewisse Preise gesenkt. Morgen, sobald die Arbeit beginnt, wird sich alles wieder geregelt haben. Auch Gertrud, der er des Abends zu Hause berichtet, ist geneigt, der Führung von Staat und Partei Vertrauen zu schenken. Trotz der aufreizenden Reden in den Westsendern, die Genossen, das zeigen ihre letzten Verlautbarungen, wissen, was sie tun. Und wie viele von denen, die du da schimpfen hörtest an der Ecke, wurden von drüben geschickt als Unruhestifter. Dennoch schläft er schlecht diese Nacht. Und als das Telefon läutet in der Frühe, inzwischen besitzt er eines, und eine aufgeregte weibliche Stimme ihn ersucht, sich raschestens in den Räumen des Schriftstellerverbandes in der Friedrichstraße einzufinden, da weiß er, was die Glocke geschlagen hat. Man geht auf Kampfstation. Auch Frau und Mutter haben begriffen. Der Abschied von ihnen, obwohl kurz nur und unsentimental, geht ans Herz. Weiß der Teufel, wie die Lage sein wird, wenn man sich wieder sieht. Kaum aus der Tür begegnet er seinem unmittelbaren Nachbarn zur Rechten, dem Komponisten Ernst Hermann Mayr, der die Musik schrieb zu Stefan Hermlins heroischem Mansfelder Oratorium. Mayr strebt gleichfalls der Stadt zu. Wahrscheinlich zum gleichen Zweck wie er, mutmaßt S.H. Und sie tauschen die letzten Nachrichten aus über die alarmierenden Vorgänge dort. Den Massenstreik, der sich rapide entwickelt, die Demonstrationszüge nach Tausenden zählend, die spontan, wie es scheint, von allen Enden des Ostsektors dem Zentrum zustreben. Nachrichten aus westlichen Quellen leider nur, da die Sender der Republik von irgendwelchen Wirtschaftserfolgen in Kasachstan oder Kirgisien berichten. Und S.H. richtet an Mayr, den langjährigen Parteimann, indem er, wenn nicht eine musikalische, so doch eine politische Autorität sieht, die Frage, wie er meine, dass es weitergehen werde und was denn zu tun sei. Mayrs Miene, sonst stets verbissen wirkend, erhält sich. Und er verkündet aufgeräumt, dann werden wir eben in Opposition gehen. Eher noch, denkt S.H., würden die Leute, die da marschieren und streiken, und wer auch immer hinter ihnen steht, den braven Ernst Hermann Mayr, Jude und Kommunist, aufhängen, als ihm gestatten, friedlich in Opposition zu gehen. Aber er spricht seine Zweifel nicht aus, denn ein neuer, erschreckender Gedanke kommt ihm. Welches Schicksal drohte ihm selber, wenn andere Genossen der politischen Realität im Lande ähnlich fremd gegenüberstanden wie Nachbar Mayr?